Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Mein Gast heute ist Alexander Popovic. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir kennen uns ungefähr schon seit 6 Jahren, sind Bekannte, jetzt gute Bekannte, nicht so wirklich, aber so einmal im Jahr telefonieren oder irgendeine Veranstaltung zusammen machen. Deswegen kennen wir uns schon, aber um dich ein bisschen vorzustellen, dachte ich vielleicht, wir machen einen kleinen Steckbrief.
Das jetzt heißt, bin ich sehr gespannt.
Alter.
Ach so, also ich soll die Fragen beantworten. Ja. 45, noch 45. Mhm.
Ausbildung?
Ich bin Versicherungsfachwirt.
Mhm. Beruf?
Ich bin Geschäftsstellenleiter für das beste Versicherungsunternehmen Deutschlands.
Und zwar in Leipzig?
In Leipzig, ja.
Ja. Geburtsort?
Ist Saalfeld in Thüringen.
Mhm. Familienstand?
Seit kurzem verheiratet, denn es ist tatsächlich passiert, ja. Ich habe geheiratet.
Hat lange gedauert, aber jetzt...
Hat sehr lange gedauert, das erste Mal und das letzte Mal natürlich, 15.06. Da ist
Kinder?
Es passiert. Kinder habe ich einen großen Sohn, der ist 19. Und ich habe dann mit der Ehe natürlich auch 2 Töchter geschenkt bekommen, die ich eben auch als Töchter erfühle, verstehe, begreife und hege und pflege.
Mhm. Sternzeichen?
Schütze.
Wenn du in den Spiegel schaust, was denkst du?
Also es gab Zeiten in meinem Leben, da sah ich echt besser aus. Aber es ist immer noch so, dass ich nicht vermummt irgendwo hingehen muss. Man sieht mir in meinem Gesicht meine Lebensgeschichte an. Es fällt natürlich sofort auf, dass man mit so einem Gesicht nicht auf die Welt gekommen sein kann, dass da was passiert sein muss. Und es erinnert mich auch immer daran, wie so die dunklen Seiten des Lebens aussehen, wie die Täler meines Lebens ausgesehen haben. Und von daher ist das eine bleibende Erinnerung an eine schwierige und schmerzhafte Zeit.
Wenn du für einen Tag Gesundheitsminister sein könntest, was würdest du zuerst durchsetzen?
Das ist eine anspruchsvolle Frage. Ich kann das nur aus Patientensicht beantworten. Ich würde es gut finden, dass jeder Patient diese optimale Versorgung bekommt, wie ich sie erfahren habe. Ich hatte halt diesen schweren Unfall, der ist im Zusammenhang meines Jobs passiert, deshalb ist die BG eingetreten. Zusätzlich bin ich aber auch noch gut krankenversichert. Das bedeutet, ich hatte 2 starke Partner im Rücken, die mir da Halt gegeben haben. Und ich habe mir öfters die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn ich diese Fürsorge, diese Unterstützung und diese Finanzkraft nicht gehabt hätte, dass ich tatsächlich die beste Versorgung, die besten Ärzte, die beste Pflege bekommen habe.
Mhm. Und wie geht's dir heute?
Mir geht es gut. Also mir geht es wirklich gut. Ich glaube schon, das sagen mir zumindest viele Mediziner, dass das schon an ein Wunder grenzt, dass ich wieder so hergestellt bin. Ich persönlich kann mit dem Thema Wunder nicht wirklich was anfangen, weil das war natürlich klar, dass es so werden muss und dass ich das um jeden Preis auch erreichen möchte. Und von daher lehne ich das für mich selbst eben ab, zu sagen, mir geht's schlecht oder ich lamentiere oder hadere mit dem Schicksal. Vielmehr sage ich, gut, dass es mir so gut geht. Mhm. Ich freue mich darüber sehr.
Du feierst jetzt 2-mal im Jahr Geburtstag.
Ja.
Und als man dich vor 5,5 Jahren aus einem Autowrack gezogen hat, fehlte dir die Hälfte deines Kopfes.
Ja.
Jetzt sind 33 Operationen und Eingriffe geschehen mit dir.
Ja.
Und du kannst reden, auch lächeln und denken und bist wieder so positiv, wie ich dich vor 6 Jahren so kennengelernt habe. Ja,
also vielen Dank.
Ja.
Und vor allem, dass es mit dem Denken klappt, das ist mir auch ganz wichtig.
Ja, machen wir vielleicht den Sprung mal zurück vor diesen Unfall. Was warst du für ein Mensch?
Es ist natürlich nicht ganz leicht, aus dem reinen Selbstbild heraus sich zu analysieren und zu bewerten. Deshalb habe ich mit vielen Freunden und mit meiner Familie eben einen engen Dialog gesucht und häufig darüber gesprochen. Um eben das auch als eine Zäsur zu verstehen, eine Zäsur des Lebens, wenn man so einen schweren Unfall eben hat und die Chance bekommt, weiterleben zu dürfen. Um eben für sich selber die Entscheidung treffen zu können, was von dem alten Leben war ein lieb und teuer und wichtig und was war eigentlich eher Ballast oder was war unwichtig. und dann die Chance eben nutzt, das, was einem wirklich wichtig war, auch in das neue Leben mitzunehmen und das, was halt unwichtig war, in dem alten Leben zurückzulassen. Und da ist es natürlich klar, man stellt sich die Frage, was für ein Mensch warst du, was für ein Typ warst du? Und ich verstehe mich so, dass ich auf der linken Autobahnspur mit beiden Füßen Vollgas gebend durchs Leben gerast bin, beruflich sehr erfolgreich gewesen bin und vielleicht auch ein Stück weit Ehrfurcht und Demut dadurch verloren habe, weil eben alles super geklappt hat, weil man vermeintlich beliebt war, anerkannt in jedem Fall, man eine ganze Menge positive Resonanz geschenkt bekommen hat und es nur wenig kritische Töne gab. Und gerade die kritischen Töne helfen einem ja oft, sich zu reflektieren, ein Stück weit zu erden. Und das ist mir, glaube ich, ein Stück weit abhanden gekommen. Und gerade deshalb versuche ich eben in meinem neuen Leben, es nicht mehr so weit kommen zu lassen, sondern eher selbstkritisch, aber dennoch optimistisch, auch mal auf sich selbst zu schauen.
Hm. Als wir uns, ich glaube, Ende 2013 begegnet sind, da warst du, wie du es gerade beschreibst, so ein Mensch auf der Überholspur. Dein Tag hatte nicht 24, sondern gefühlt 48 Tage. Irgendwo dazwischen an dem Kaminländer gab es mal einen Kaffee zum Quatschen. Großes Haus, du warst Geschäftsstellenleiter und Bautzen, glaube ich, für den ganzen Bereich. Hattest eine Siegermannschaft hinter dir, mehrfach gewonnen in deinem Unternehmen und immer auf unterwegs, Leipzig, Bautzen. In deinem Haus, das war viel zu groß, fand ich. Dann mehrere Motorräder, ich glaube noch eine Rennmaschine hattest du auch noch.
Ich bin auch Rennen gefahren.
Ja, genau. Ja. Das habe ich so wahrgenommen und kritikfähig, das stimmt. Ne? Wenn man dir eine Kritik an den Kopf geknallt hast, dann hast du cool gesagt, das nehme ich jetzt so zur Kenntnis. Das weiß ich noch, das war der Punkt, wo ich mich umgedreht habe. Ja, genau. Ja, so wird man ja nicht geboren, hast du ja selber gesagt. Nee. Wie war deine Erziehung, deine Kindheit? Wie war dein Elternhaus?
Also als Elternhaus hatte ich, glaube ich, den Jackpot. Ich hatte die warmherzigste Mama, die man überhaupt haben kann. Ich hatte und habe auch noch die Mama und ein Papa, der wirklich sehr gerecht, manchmal auch ein Stück weit starrsinnig, aber dennoch immer der Zukunft zugewandt um Ziele gekämpft hat und der eben auch echt was für die Familie geschaffen hat. Ich bin dann aber als Neunjähriger nach Leipzig und habe mir dort so meinen ersten großen Wunsch im Leben erfüllt. Ich bin nämlich Thomaner geworden. Hm. Das war nicht nur ein Wunsch, ich musste auch mehrere Prüfungen bestehen und eine Aufnahmeprüfung und ein Instrument lernen. Also es war so leicht damals nicht. Es ist auch heute noch nicht so leicht, in diesen, wie ich finde, besten Chor der Welt zu kommen. Und ich war dann sehr froh, dass das geklappt hat. Nun war das zutiefster DDR-Zeit. Und meine Eltern, die hatten damals ein Trabi gerade so sich zusammengespart. Und Saalfeld, Leipzig war halt deutlich weiter voneinander entfernt, als es heute der Fall ist. Es sind natürlich genauso viele Kilometer. Aber die Reisezeit, wenn es halt keinen Stau gibt, ist jetzt halt schon deutlich geschrumpft. Und damals war es eine halbe Weltreise, von Saalfeld nach Leipzig zu gehen. Und dann war ich halt dort im Internat und war nur noch alle 14 Tage zu Hause, am Wochenende für ein paar Stunden. Ich bin also immer mit dem Zug von Leipzig nach Saalfeld gefahren oder von Saalfeld nach Leipzig. Manchmal haben mich meine Eltern auch abgeholt. Und von daher habe ich dann eine klassische Erziehung im Thomaner Chor eben bekommen. Und die war vielleicht weniger behaglich und weniger
herzlich
und weniger kuschelig im Bunde einer Familie, aber andererseits auch im Verbund von Freunden und eben Mittomanern. Und ich habe halt ein was gelernt, nämlich relativ frühzeitig im Leben auch wirklich abzuliefern. Wir hatten jede Woche ein Konzert, mindestens, manchmal auch mehrere Konzerte, außer es waren Schulferien. Die Motette in Leipzig in der Thomaskirche haben wir halt regelmäßig gesungen. Und man musste halt, egal ob man Bauchschmerzen hatte oder ob man schlecht drauf war, eben abliefern. Ich hatte dann auch das Glück, zum Solisten im Chor zu werden, also für eine bestimmte Zeit. Ich war dann der Knabensopran und habe verschiedene Soli gesungen in verschiedenen Konzerten an verschiedenen Orten auch der Welt. Und auch da habe ich gelernt, wie es denn ist, Verantwortung zu übernehmen für so einen ganzen Chor in dem Moment. Denn wenn ich das Solo verhaue, dann ist das blöd für den ganzen Chor und für das ganze Konzert. Und ich glaube, dass die, ich nenne es mal, Grundtugenden einerseits abzuliefern, andererseits zu funktionieren, mir geholfen hat im Nachgang nach meinem Unfall. Denn auch da galt es, eben nicht aufzustecken. Und auch da galt es darum, eben abzuliefern, wieder gesund zu werden und eine gute Performance für sich selbst im Genesungsprozess hinzulegen.
Du sagst, du wolltest selber zum Thomaner Chor.
Ja.
Woher kam der Wunsch?
Ich bin mit meinem Großvater damals nach Thalbörgel. Er hatte da Anrechtskarten. Und in Thalbörgel, das ist so ein Kloster, da gab es regelmäßig Konzerte. Und mein Großvater fuhr damals mit seinem Schigoli mit mir nach Thalbörgel. Und ich erlebte die Thomaner. Und ich fand das Konzert spektakulär. Ich fand es natürlich super auch, dass der Chor zu DDR-Zeiten den Westen bereisen durfte und weltweit unterwegs war. Und die Vorstellung, in der ersten Reihe, in der Mitte, als Solist zu stehen, die hat mich sofort getoucht und eben berührt. Und deshalb dachte ich mir, das versuchst du mal. Und dann habe ich Gesangsunterricht genommen in Saalfeld, in der Musikschule bei Herrn Fiedler. Und habe mich dann auf die Prüfungen vorbereitet und bin auch begleitet worden zu den Prüfungen. Und habe das dann wirklich geschafft. Dass ich dann natürlich auch Soli singen durfte als Thomaner, das war natürlich noch ein besonderes Highlight. Das kann man schlecht planen. Mhm. Ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie ich es mir ausgemalt habe.
Jetzt könnte man ja sich vorstellen, wenn du so erfolgreich warst schon als junger Kerl, als junger Mann, dass du dann vielleicht auch so eine Musikkarriere einschlägst, oder? Die Prinzen haben es ja auch gemacht.
Genau, das war eigentlich auch klar. Also mit dem Sebastian Krumbiegel zum Beispiel war ich in der Tat auch mal ein Jahr lang auf Stube. Ja? Es gab immer Stuben, so hieß das bei den Thomanern. Oder Henry Schmidt. Das war mein Bettnachbar im Schlafsaal. Da haben ja 25 Jungs in einem Raum geschlafen und er lag unmittelbar neben mir. Also von daher, ich kenne die Prinzen. Ich wollte auch Musik studieren. Ich wollte tatsächlich dann mal zu den größten Heldentenören der DDR gehören. Mhm. Und es kam aber direkt dann die Wende. Ich bin 1983 in den Chor gekommen und war dann 1991 in der 11. Klasse. Und die Frage war dann halt gewesen, wie geht das dann überhaupt weiter? Weil es war halt eine verrückte Zeit, alle, die die Wende miterlebt haben. Wir hatten ja gestern erst in Leipzig das Lichterfest. Ja? Mhm. Und das war halt eine bemerkenswerte Zeit und meine Eltern sprachen mit mir. Mein Vater hat 1990 bei der Allianz begonnen, zum 1.7. und dachte sich, okay, das ist ein tolles Unternehmen, fang doch dort erstmal an, Musik studieren kannst du doch immer noch. Und dann habe ich bei ihm angefangen in der Agentur als Kundenberater und habe dann eine Versicherungskaufmann-Ausbildung gemacht und dachte mir, Musik studieren kann ich ja immer noch. Und dann war die Ausbildung vorbei und es kam die Bundeswehr und. Ich überspringe jetzt mal ein paar Jahre und dachte mir, Musik studieren kannst du ja immer noch. Und heute denke ich mir immer noch, Musik studieren kann ich ja immer noch. Ich bin jetzt nicht mehr ausreichend gut und bin auch schon ein bisschen älter geworden, nur so ein bisschen. Aber theoretisch ist das möglich. Und das hat mir immer einen Trost verschafft, dass die Musik nicht ganz obsolet ist.
Aber wenn man etwas hat, was man total gerne macht mit dem Herzen, warum schiebt man das dann auf?
Weil vielleicht neue Dinge ins Herz kommen, die man dann auch lieb gewinnt und neben dem Herz das Hirn auch ein Stück weit eine Steuerungsrolle übernimmt. Denn ich habe mir damals wohl überlegt, es gibt wirklich viele hundert gute Musiker, die Meister ihres Fachs sind, die Musik studieren und die wirklich einen guten Job machen und dann vielleicht irgendwo in Posemuggel an der Knatter irgendein Engagement machen müssen, um eben die Miete bezahlen zu können. Und in einem großen DAX-Unternehmen, wo man sich eben auch entwickeln kann, ist die Sicherheit, ein regelmäßiges Einkommen zu haben und nach Möglichkeit auch ein immer wachsendes Einkommen zu verdienen, schon ein deutlich starkes Argument zu sagen, okay, ich wähle die Sicherheit und freue mich über das, was ich habe und versuche mich dann eben in diesem Umfeld weiterzuentwickeln, Karriere zu machen, als vielleicht komplett auszusteigen und mit vollem Risiko ein Musikstudium zu beginnen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Und ich ziehe da echt den Hut vor Menschen Managern, Kollegen, die wirklich aussteigen, die sagen, ich habe jetzt viele Jahre in einem namhaften Wirtschaftsunternehmen einen gut bezahlten Job auch gut gemacht, aber jetzt steige ich aus und jetzt wandere ich vom Nordpol zum Südpol, da hattest du, glaube ich, auch eine Sendung, und die da wirklich alles auf eine Karte setzen und zu sagen, ich lebe nur einmal, ich bin der Kapitän meines Lebens, also bestimme ich auch den Kurs. Und die dann wirklich alles hinter sich lassen und so ein Projekt dann quasi übernehmen. Da bin ich vielleicht zu sehr Hasenfuß gewesen und bin es vielleicht auch heute noch, ja, dass ich sage, okay, ich bin vielleicht da anders, als der alles auf eine Karte setzt.
Ja, vielleicht fehlt einfach nur der Mut zum Risiko.
Das könnte sein.
Die Frage ist ja, wer ist glücklicher? Der Musiker, der sich gerade so über Wasser hält, aber das macht, was er wirklich liebt, oder der, der einen Haufen Geld hat und der das Herz leer hat?
Das stimmt. Das stimmt absolut. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass Glück so ein Stück weit wie so ein Hocker ist. Also so ein Hocker hat ja meistens drei Beine.
Ja, auch
es gibt welche mit vier Beinen, die Melkschemel haben eins. Ja? Also stell dir vor, so ein Hocker mit drei Beinen. Und es müssen alle drei Beine gleich lang sein, sonst kippelt der Hocker. Und das eine Bein ist Beruf oder Geld oder Karriere oder Anerkennung, halt Job im weitesten Sinne. Das andere Bein ist Familie. Und das dritte Bein sind Freunde, Hobbys, Freizeitaktivitäten, Ausgleich, der Work-Life-Balance. Und wenn ich selber mein Leben beurteile, dann war mein Hocker noch nie so stabil, wie er jetzt ist, dass quasi alle drei Beine ähnlich lang sind. Denn bei mir war es so, dass ich meistens nur auf einem Bein saß und das war das Thema Job, Karriere, Entwicklung. Ein bisschen Freizeitaktivität und das Familienbein war jetzt nicht so lang gewachsen, wie es heute vielleicht ist. Also von daher kippelte der Hocker immer wieder und es ist auch möglich, auf einem kippelnden Hocker zu sitzen. Aber es ist anstrengender, weil man muss ja mit seinen Beinen ein Stück weit das ausgleichen. Und deshalb ist es schöner, man kann auf dem Hocker fläzen, der nicht kippelt. Und diese Hocker sind stabil. Ich habe es schon getestet.
Ja, es geht.
Genau.
Aber es, manchmal ist ja gut, wenn man auch so ein bisschen in Schwingung bleibt.
Ja.
Ja, so. Dann wurdest du Manager des Jahres Ende 2013. Und dann kam dieser Tag, der alles veränderte.
Okay.
Vielleicht kannst du darüber mal erzählen.
Also ich würde unbedingt gerne nochmal übersetzen wollen, Manager des Jahres, weil ich war nie Manager des Jahres.
Ich hatte das auch gespeichert.
Ja, ja, genau. Also wir haben bei uns im Unternehmen einen Wettbewerb der einzelnen Geschäftsstellen. Und in der Tat habe ich 2013 mit meiner damaligen Mannschaft zusammen, weil alleine kann man das ja gar nicht gewinnen, zusammen das vierte Mal diesen Wettbewerb gewonnen. Das heißt, in einem Zeitraum von nur 5 Jahren waren wir 4-mal die beste Mannschaft. Von daher ist das wirklich eine wunderbare Mannschaft gewesen und ich liebe sie auch heute noch. Und ich war eben der erfolgreichste Geschäftsstellenleiter dieser Direktion und war auf der Überholspur und war mit einem super Kontakt zu meinem Chef verbunden und der nächste Entwicklungsschritt, der stand schon vor der Tür und es war eigentlich alles planbar. Nur dann kam halt dieser Unfall tatsächlich und ich nenne es immer die Wand meines Lebens, vor die ich geknallt bin, und alles war anders.
Was genau war passiert? Du warst auf dem Heimweg von irgendeiner großen Veranstaltung.
Genau, wir hatten eine große Veranstaltung von verschiedenen Kollegen in der gleichen Ebene in Hamburg. Und ich war müde, zu müde für die Rückfahrt und habe deshalb einen Kollegen gebeten, der auch nach wie vor ein Freund ist, ja? Also der wirklich freundschaftlich mit mir verbunden ist, habe ihn gebeten, dass er uns nach Hause nach Leipzig fährt. Und er saß quasi am Steuer meines Autos und ich war auf dem Beifahrersitz neben ihm, bin dann irgendwann eingeschlafen und habe dann die größte Entfernung schlafend erlebt oder eben nicht erlebt, ich habe halt gepennt. Und dann war die Situation die, dass quasi ein LKW, der auf der normalen Spur fuhr, wir fuhren auf der Überholspur, wahrscheinlich ohne in den Spiegel zu gucken, auf die Überholspur rüberkam und quasi mit seinem Auflieger nicht nur mein Auto zerstört hat, sondern auch mein Gesicht zerstört hat, denn der Unfall, der war eben so heftig, dass es einen Großteil meines Schädels zertrümmert hat und dass ich dann eben sofort in einem Koma lag und ich dann ganz viel großes Glück hatte, dass wirklich viele positive Umstände ineinander gegriffen haben. Erstens bin ich noch heute nach wie vor sehr froh, dass meinem Fahrer und Kollegen und Freund nichts passiert ist. Ihm geht's gut, Gott sei Dank. Mhm. Natürlich war das für ihn eine ganz schwierige Situation, mich so im Auto liegen zu sehen. Und ich lag quasi mit einem sehr stark verletzten Schädel im Fußraum meines Fahrzeuges und hatte Gott sei Dank durch einen Wink von einem Engel oder von wem auch immer den richtigen Notarzt geschickt bekommen. Denn der Notarzt hat noch entschieden, im Dunkeln, unter unsterilen Bedingungen, im Fußraum liegend meines Fahrzeuges, mir einen Luftröhrenschnitt zu verpassen. Denn ich habe nicht mehr geatmet. Mhm. Und mir hat im Nachgang ein anderer Arzt gesagt, das ist eigentlich ziemlich verrückt, weil wenn man das macht, man hat zwar keine andere Chance, als dem Menschen das Leben zu retten, mit einer Tracheotomie, wie man das nennt, einem Luftröhrenschnitt. Aber es kann natürlich auch viel passieren. Man kann Stimmbänder erwischen, man kann dann vielleicht Probleme auch mit den Hinterbliebenen dann bekommen. Keine Ahnung, kenne mich da nicht so gut aus. Auf jeden Fall das Risiko, dass es gut geht und die Chance, dass es gut geht, steht in einem Verhältnis, dass die Chance geringer ist als das Risiko. Hm. Und ich hatte diesen Notarzt, der hat es Gott sei Dank riskiert und hat mir damit das erste Mal mein Leben geschenkt. Und dann bin ich Gott sei Dank auch in eine hervorragende Klinik verbracht worden, nämlich in die Uniklinik nach Halle. Das war auf der A14, Höhe Halle. Und die diensthabende Ärztin, die mich dann sofort notoperieren musste, hat eben entschieden, mich direkt so zu versorgen, wie man Patienten versorgen muss, wenn sie so einen Unfall überleben wollen, nämlich sofort mit Titan zu versorgen. Das ist eine sehr teure Form der Operation. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann rein von der Abrechnung her Schwierigkeiten bekommt als Klinik, wenn der Patient dann verstirbt. Und es war ja nicht ganz klar, ob ich das überlebe. Und trotzdem hat die Ärztin entschieden, mich eben so zu versorgen, als wenn klar ist, dass ich überlebe. Und ein anderer Arzt, der hat mir das dann nochmal erklärt im Nachgang, ich erinnere mich da noch dunkel dran, wenn man beides zusammenrechnet, einerseits den Luftröhrenschnitt im Fußraum liegend seines Fahrzeugs im Dunkeln und steril zu bekommen und dann auch noch in der Klinik, in der man dann notoperiert wird, Titan versorgt zu werden, wenn man beides zusammenlegt, ist das eine Wahrscheinlichkeit vielleicht von einem halben Prozentpunkt. Und deshalb hat sich das so eingeprägt, ja, mit dem halben Prozentpunkt. Denn wenn man sich das mal rein mathematisch vor Augen führt und sich 200 Menschen in einer Reihe vorstellt und ein Mensch darf überleben, und das durfte ich sein, weiß man eigentlich erst mal zu erfühlen und zu verstehen, was für ein Riesenglück man hatte. Da gibt es welche, die sagen, es gibt kein Glück, es war ein Wunder oder Schicksal oder keine Ahnung.
Ja, ich habe mich zum Beispiel gefragt, ich meine, du bist in einer höheren Position von einer großen Versicherung. Wusste das die Klinik und war sich dessen auch bewusst, dass von dem kriegen wir auf jeden Fall unser Geld?
Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen, weil so ein Notarzt, der liest nicht erst den Lebenslauf von dem lebensbedrohlichen Patienten durch, sondern der handelt sofort und der handelt aus einem Reflex heraus, aus einer Erfahrung heraus. Und auch eine diensthabende Ärztin, die nachts so einen Notfallpatienten in die Klinik geliefert bekommt, die hat auch gar nicht die Zeit, erst zu gucken, ist da auch tatsächlich die Versicherungssituation so gestaltet, dass man auch dann das Geld bekommt, was man mit dieser Operation quasi investieren muss. Sondern ich habe die Versorgung bekommen und ich bin dafür mehr als dankbar. Das war wirklich großartig. Und das hilft mir auch ein Stück weit eben Dankbarkeit neu zu erfüllen, Ehrfurcht zu erfüllen und Demut zu erfüllen, dass ich echt das Glück hatte.
Jetzt müssen wir das vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, also weil man sich es bildlich nicht so richtig vorstellen kann. Also ja, die Hälfte deines Kopfes fehlte, dein Auge hat man zufällig irgendwo hinten an der Halswirbelsäule gefunden.
Ja. Also bei einem CT.
Mhm. Ja. Wie wurde dein Kopf wieder aufgebaut, sodass du fast so aussiehst wie vorher?
Ja, also ich kann das nur erzählen aus den Erzählungen, die ich eben bekommen habe, weil ich lag im Koma. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich hatte weder Schmerzen unmittelbar, noch sehe ich irgendein Blaulicht oder höre irgendwelche Geräusche oder sehe gar den LKW auf mich zukommen, weil ich habe ja geschlafen. Und das war im Nachgang vielleicht auch gut so, dass ich damit wirklich nichts zu tun hatte, vom eigenen Erleben heraus, sondern nur vom Schaden selbst. Es war halt so, dass tatsächlich geschaut wurde, wie sieht die gesunde Seite des Schädels aus und wie sieht die verunfallte Seite aus. Also das war halt zertrümmert. Das war halt, also Professor Hirl, ein MKG-Chirurg, also Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurg, dem ich wirklich vieles zu verdanken habe und auch heute hier bei der Gelegenheit nochmal ein dickes Dankeschön eben loswerden möchte. Der hat gesagt, man muss sich das so vorstellen, als wenn man ein Glas nimmt und aus einer normalen Fallhöhe auf den Boden fallen lässt und die Scherben sieht, so war die Hälfte meines Schädels. Da war zwar noch Haut da, aber man sieht das hier auch, es war ein riesen Dreiangel eingerissen. Das ist mittlerweile vernäht und oft verlasert, damit man das kaum sieht, weil die plastische Chirurgie mittlerweile so weit ist, dass man selbst aus schweren Narben im Gesicht eine halbwegs passable Situation hinbekommen kann. Und so war eben der Schädel, wie eben dieses Glas, was man fallen lässt, zersplittert. Und man hat dann eben gescannt, was man an der gesunden Seite scannen konnte und hat da eben in Form von Titanplatten den gesunden Schädel nachgebaut. Ich glaube, das waren über 40 Titanplatten, die hier quasi verbaut wurden. Und ich hatte dann auch noch mal, ich glaube, 2 oder 3 Monate danach, nach dem Unfall, eine sogenannte Revisions-OP, wo quasi noch mal nach dem Feststand, ich überlebe und ich werde wieder gerade durchs Leben gehen können, hat dann mit der Revisions-OP noch mal in aller Ruhe das eben so hergestellt, wie du das jetzt eben sehen kannst. Und das war auch eine OP, die über 12 Stunden gedauert hat, ich glaube 14, 15 Stunden, und die gar nicht hätte länger dauern dürfen, weil meine Narkose so intensiv sein musste, dass ich so tief schlafe, dass ich mich eben auch nicht bewege oder zucke oder wie auch immer. Und ich musste dann wirklich quasi wieder auch geweckt werden, ja, zurückgeholt werden, damit eben das Risiko, aus einer Narkose nicht mehr aufzuwachen, eben so gering wie möglich gehalten wird, wenngleich das Risiko ja auch immer da ist. Und je länger eine OP geht, je tiefer man eingeschläfert wird, umso größer das Risiko. Und der Professor Hirl sagte nur, das geht dann eben wirklich so zu wie im Baumarkt oder wie in einer Werkstatt. Man scannt die gesunde Seite und formt dann und schneidet und biegt dann Titanplatten, baut den Schädel nach. Das ist quasi die, ich nenne es immer scherzhaft, die Terminator-Seite. Und das ist die Alex-Seite. Also die Terminator-Seite ist genauso von der Hardware wie die Alex-Seite. So, das Problem ist nur, dass eben die Software, also das Gewebe, das
Gehirn vor allen Dingen.
Ja, das Gehirn sowieso, ja.
Das Auge.
Sowieso. Aber da ist dir ja Gott sei Dank nichts aufgefallen.
Das ist mir bis jetzt nicht. Ja,
also da wurde halt wirklich mit verschiedenen Implantaten, in erster Linie aus Polyethylen, und aber auch, ich trage zum Beispiel in meinem Auge, im Unterlid, ein Stück Ohr.
Warte mal, zeig mal deine Ohren.
Mein Ohr wurde tatsächlich, okay. Ja, das wurde hinten gelöst vom Schädel. Und da wurde ein Knorpelstreifen rausgetrennt, das Ohr wurde wieder dran genäht und der Knorpelstreifen wurde in mein Unterlid implantiert. Mhm. Also es ist eine Mischung aus körpereigenem Implantat, da hat man den Vorteil, das wird eher vom Körper akzeptiert, das wird nicht so abgestoßen, weil es ist ja Alex und es kommt ja zu Alex. Also von daher habe ich ein Stück Ohr im Unterlid, habe aber auch Polyethylenimplantate auch die Wange wurde quasi nachgeformt. Von daher sieht man von der Terminator-Seite nicht wirklich viel Terminator, sondern Alex. Die Haut ist auch Alex, aber darunter ist halt viel plastische Chirurgie.
Das Schlimmste war, glaube ich, dass dein Auge nicht schließt. Das schließt genau. Ja jetzt immer noch nicht so richtig.
Genau, ne? Das ist halt, ich habe halt eine sogenannte Facialis Parese. Facialis Parese heißt nichts anderes als Gesichtslähmung. Es sind halt einige Nerven unwiederbringlich zerstört. Vielleicht wird die Medizin irgendwann mal so weit sein, dass man auch Nerven transplantieren kann. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist das eben noch nicht im Gesicht möglich. So kenne ich das zumindest. Und von daher sind eben manche Nerven unwiederbringlich zerstört. Und unter anderem ist eben das Nervengewebe rund um das Auge ein Stück weit zerstört. Und das Auge kann nicht mehr so schließen. Es gibt keinen korrekten Lidschluss mehr und keinen kompletten Lidschluss mehr. Deshalb habe ich im Oberlid zum Beispiel eine Platinkette als Implantat, um eben ein Gewicht auf dem Auge zu haben. Deshalb sieht mein Auge auch ein Stück weit geschlossen aus. Das klingt
gerade fürchterlich.
Ja, genau. Und genau, ich wollte dich jetzt nicht erschrecken.
Nein.
Deshalb ist das ein bisschen tiefer. Und das Unterlid ist quasi durch die Implantate angehoben. Und man versucht damit eben, die Öffnung des Auges zu verkleinern, damit der Lidschluss auch mit einer inkorrekten Bewegung des Auges eher gegeben ist. Und deshalb wurde da sehr, sehr viel dran operiert und sehr, sehr viel versucht. Mir wurde gesagt, dass mein Unfall in keinem Lehrbuch steht. Es gibt relativ wenig Studien. Man hat relativ wenig Referenzdaten und Fakten, auf die man zurückgreifen kann. Sondern man muss eben immer wieder auf Sicht fliegen. Ja, wie der Pilot, der kein Navi hat. Man muss halt operieren und sehen, dass es besser wird nach Möglichkeit. Und jede OP ist halt auch mit einer Narbenbildung verbunden. Und das macht es halt schwierig und eben auch endlich. Man kann nicht unzählige Male operieren, weil dann ist alles nur noch vernarbt und dann ist sowieso kein bewegliches Gewebe mehr da.
Ist ja auch für den Organismus nicht gesund, ständig diese Medikamente zu bekommen, um in den Kummerzustand zu kommen. Ne?
Oder? Absolut. Und vor allem das Verrückte ist, man muss ja vorher immer in den Narkosegesprächen unterschreiben, dass es sein kann, dass man nicht mehr aufwacht. Mhm. Und das ist immer eine gruselige Situation für mich gewesen, quasi zu unterschreiben, dass auch Dinge schiefgehen können. Und man freut sich dann immer, wenn man wieder wach ist.
Du bist im Krankenhaus gewesen und die Ärzte waren der Meinung, der ist jetzt erst mal monatelang im Koma.
Ja.
Haben dich erst mal ruhig gestellt und die waren auch der Meinung, wenn dieser Mann wieder wach wird, dann ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Es kam dann anders.
Ja, genau. Also ich weiß es aus den Erzählungen meiner Eltern und auch von meinem Sohn. Es war halt nicht ganz klar, wie lange liege ich im Koma. Mhm. Und natürlich stellen Eltern Fragen und wollen natürlich eine Perspektive irgendwie auch zeitlich skizziert kriegen. Und meinen Eltern wurde halt gesagt, dass eben nicht ganz klar ist, wann ich wieder wach werde und wie ich dann sein werde. Ob ich einen geistigen Schaden habe, ob ich einen körperlichen Schaden habe, ob ich einen geistigen und körperlichen Schaden habe. Es konnte die Prognose konnte keiner geben. Nur klar war, dass es vermutlich ein anderer Alex ist, der da wach wird, als der vorher verunfallt ist. Und ich kann mir gut vorstellen, selber eben als Vater, ja, wenn das jetzt meinem Sohn passieren würde, das muss unerträglich sein. Also wenn man sein Kind im Koma liegend vor sich sieht und man nicht weiß, wann wird er wach, wie wird er wach, sitzt er im Rollstuhl oder kann er laufen, hat er geistige Einschränkungen, dass er sowieso eine Betreuung dann braucht, das ist wirklich schwierig. Und das wirklich Bemerkenswerte war gewesen, dass mein Sohn wohl an meinem Bett stehend, meine Familie rundherum, eben sagte, aber das ist doch der Papa. Und der Papa sagt immer, das Glas ist halb voll und nie halb leer. Und deshalb wird der Papa auch wach und der wird auch gesund und der wird auch wieder seinen Weg gehen und hat tatsächlich meinen Eltern, der Mama und allen Beteiligten wohl Mut gemacht, ich habe davon selber nichts mitbekommen, wohl Mut gemacht, dass der Papa das wieder schafft. Und das finde ich bemerkenswert und das finde ich auch schön, dass wahrscheinlich die optimistische Wesensart, die Zuversicht, die in mir steckt, eben auch in meinem Sohn steckt. Da ist er mir sehr ähnlich und da bin ich auch sehr froh, dass er eben das Glas halb voll sieht und nicht halb leer.
Ja, und wie war dann der Moment, als du wach wurdest?
Das ist eine spannende Frage, weil es gab wohl Phasen, da war ich schon quasi vital, da bin ich schon mit einem Rollstuhl ein Stück weit mal geschoben worden oder ich bin an der Hand gelaufen oder ich kann mich halt nicht an die Phase erinnern. Ich kann mich an den ersten Moment erinnern und der erste Moment war der, Ich lag Gott sei Dank in meinem Einzelzimmer. Da war ich sehr froh, dass ich ein Einzelzimmer bekommen hatte. Und ich wusste ja nicht, was passiert war. Und ich wusste auch nicht, wo ich bin. Und ich war jedenfalls in einem Raum. Und ich war nicht alleine in dem Raum, denn es war auch noch ein weiterer Mensch in dem Raum. Und der wischte und putzte irgendwas. Und dadurch, dass ich beruflich auch viel unterwegs war und viele Hotels besucht habe, dachte ich mir, meine Güte, ich liege in irgendeinem Hotel und irgendein Reinigungspersonal putzt gerade mein Zimmer. Hm. Und daraufhin habe ich den Mann sofort zur Rede gestellt und habe gesagt, was machen Sie hier? Das ist mein Zimmer und das nächste Mal klopfen Sie an und warten, dass ich herein sage und dann dürfen Sie reinkommen. Und er war natürlich, weil er kannte die Situation, er war natürlich total überrascht, ich will sogar sagen erschrocken, und hat dann erstmal einen Arzt informiert und die Krankenschwestern informiert, und dann kamen quasi mehrere Mediziner zu mir ans Bett und haben mir eben langsam erstmal vergegenwärtigt, was denn passiert ist, wo ich bin und ja, wie es da so weitergeht. Also zumindest, ich erinnere mich an den Moment, wo ich wach wurde, und ich erinnere mich daran, dass da gleich so eine Armee in mein Zimmer rannte. Aber eben auch nur bruchstückartig, weil ich eben noch nicht ganz wieder bei vollem Bewusstsein war. Hm. Und das wurde dann quasi von Tag zu Tag besser. Und ich hatte auch ein Riesenglück, dass ich die Familie an der Seite hatte und auch die Freunde an der Seite hatte. Zum Beispiel war tatsächlich ein selbstständiger Unternehmer, ein Generalvertreter unseres Unternehmens, hat Urlaub genommen. Und ist eine Woche in die Klinik gekommen, wo ich lag, um eben für mich da zu sein und eben auch ein Stück weit mich auf dem Weg zurück ins Leben zu begleiten. Und das ist wirklich echt bemerkenswert, dass ich so eine Berufsfamilie quasi geschenkt bekommen habe.
In welchem Zustand warst du in dem Moment? Also geistig und körperlich, konntest du sprechen, konntest du sehen, konntest du alles erfassen?
Ehrlich gesagt kann ich mich da gar nicht so genau dran erinnern. Mir haben einige liebe Menschen, unter anderem ein lieber Mensch, den ich geheiratet habe, nämlich meine Frau, die war in der Klinik als Bereichsleiterin tätig, hat mir gesagt, du warst schon ganz schön daneben. Und man hat auch gemerkt, dass du tatsächlich noch Unfallschäden auf der Festplatte hattest. Und von daher wäre es, glaube ich, viel sinnvoller, wenn sie jetzt hier wäre, sie zu fragen, weil sie könnte einiges sagen. Hm. Ich persönlich vertrat immer die Auffassung, ich bin total fit und bin wieder kernig gesund und ich entscheide selber, was mir gut tut, und habe da auch Ärzten und auch Pflegern in der Klinik das Leben nicht ganz leicht gemacht, ja, weil so Standardsätze waren, das ist ja ein freies Land und ich bin ja nicht eingesperrt. Und als freier Bürger Deutschlands darf ich entscheiden, was ich tun und lassen möchte. Oder ich habe jedem erklärt, dass ich auf jeden Fall wieder gesund werde und dass ich schöner, intelligenter und empathischer zurück ins Leben kehre. Hm. Und wahrscheinlich war das aus dem Unterbewusstsein heraus irgendein mentaler Impuls. Es kann auch sein, dass ich aufgrund von meinem langjährigen Vertriebsjob, wo es ja um viele Dinge geht, die da heißen Motivation, niemals aufzugeben, Chaka, du schaffst es, eben auch unterbewusst mir immer selber Signale geschickt habe, die überhaupt keinen Zweifel daran ließen, dass ich natürlich zurückkehre, gesünder und schöner und empathischer. Und jetzt kriegen wir hier Besuch. Das ist dein Hund, der Dago. Hallo, Dago.
Muss ich auch mal hier durchs Bild schleichen?
Ja, genau, da. Gut. Ja, ja, alles gut. Ja, alles gut. Wir sind Kumpels, oder?
Gut. So, aber die Realität sah anders aus. Du konntest nicht mehr Auto fahren. Du warst auf Hilfe angewiesen und brauchtest die auch. Was hat das mit dir gemacht?
Das war ziemlich schrecklich. Eben nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch akzeptieren zu müssen, dass ich momentan zum Beispiel nicht Auto fahren darf. Hm. Und ich bin ja nur ein echter Autofan und ich liebe Mobilität und liebe Fahrzeuge und durfte selber nicht mehr fahren. Und musste auf Taxen, Taxi ist ja noch okay, aber auf Straßenbahn umsteigen. Und ehrlich gesagt bin ich vor meinem Unfall sehr, sehr selten Straßenbahn gefahren. Das letzte Mal als Thomaner, als Kind. Und vielleicht ansonsten mal noch eine Party nach Hause, wenn ich nicht mehr fahren konnte. Aber ansonsten war Straßenbahn nicht mein Verkehrsmittel. Ich musste es zwangsläufig jetzt stärker nutzen. Und das war halt schon eine Einschränkung. Und es war auch schwierig, Ärzte zu finden, die einem tatsächlich auch wohlwollend eine Untersuchung zuteil werden lassen, um tatsächlich zu gucken, klappt das wieder mit dem Fahren. Und deshalb bin ich meinen Augenärzten total dankbar, dass die wirklich konstruktiv, optimistisch mich untersucht haben und dass ich dann wirklich im März, der Unfall war am 27.05., das heißt, im darauffolgenden Jahr im März, dann das erste Mal schon wieder Auto fahren durfte. Und das habe ich natürlich genossen. Das war so ein Gefühl wie damals, wo ich neu den Führerschein das erste Mal gemacht habe. Mhm. Ich habe den übrigens nur einmal gemacht, aber eben in dem Moment. Endlich wieder frei zu sein und Auto fahren zu dürfen, das war wirklich toll. Die Einschränkungen, die haben mir sehr zugesetzt. Ich hatte viel Glück, dass auch mein Chef wirklich rührend für mich da gewesen ist, dass er sogar mal mich abgeholt hat oder Fahrdienste übernommen hat, die in irgendeiner Form mit meinem Job zusammenhingen. Natürlich hat er mich nicht zum Bäcker gefahren, ist klar. Aber wenn es mal irgendeine Tagung oder so gab, wo ich mal dran teilnehmen durfte, hat er mich tatsächlich auch zu Hause mal abgeholt. Und das fand ich wirklich brillant, so eine Unterstützung zu kriegen.
Jetzt ist es ja nicht so, dass du aufgewacht bist und ein paar kleinere Sachen wieder auf die Reihe kriegen musstest, sondern du musstest ja so eine Riesentherapie erst mal machen. Also ich kann mich noch entsinnen, ich hatte dich ein halbes Jahr danach, glaube ich, besucht. Dein Terminkalender war voll, so wie vor deinem Unfall, aber jetzt mit lauter, du hattest eine Lokopädin, du hattest Reha-Sport, wieder Sehgeschichten und alles sowas. Du musstest ja auch wieder Balance lernen und so. Das ist ja schon ein harter Weg. Was war denn da so am aufwendigsten?
Ich denke mal, am schwierigsten war wirklich, sich selbst einzugestehen, dass man nicht mehr der Alex ist, der man vor dem Unfall war. Zum Beispiel meine Mentaltrainerin, das war und ist Petra Rosner. Petra Rosner ist ja die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Damenradsport, die sich jetzt eben mit Mentaltraining auseinandersetzt. Und Petra kannte ich schon weit vor meinem Unfall. Und als sie von dem Unfall hörte, bot sie sich eben an, wirklich zu helfen. Und ich habe dann angefangen, zum Beispiel mit einem Tischtennisschläger und einem Ball wieder jonglieren zu üben. Die Petra ist mit mir in den benachbarten Supermarkt gefahren, wo ein großer Parkplatz ist, in Burghausen. Ja. Und ich habe dann auf der Bordsteinkante balancieren geübt. Sie hat mich da festgehalten. Oder ich musste rückwärts alle Treppen hochsteigen. Ja. Oder ich musste mit der linken Hand meine Zähne putzen. Um eben tatsächlich wieder motorische Bewegungsabläufe, die eben nicht mit so einer Grobmotorik sowieso gegeben sind, neu zu lernen. Und dann habe ich von ihr zum Beispiel auch eine Empfehlung bekommen, die ich gerne deinen Zuschauern mitgeben möchte. Es gibt ein Spiel, das heißt Tap the Number oder Touch the Number. Da sieht man quasi 25 Bubbles und da stehen Zahlen drin. Und die Zahlen sind total durcheinander. Und da muss man auf Geschwindigkeit auf die Bubbles drücken. Wenn man jetzt ein iPad hat oder ein Handy, drückt man drauf. Und man muss eben auf Geschwindigkeit von der 1 bis zur 25 immer die Punkte antippen, damit man das tatsächlich eben auch bewertet bekommt. Und dadurch, dass die Zahlen sehr verschieden sind, also die 2 steht nicht neben der 1, sondern die 1 ist, was weiß ich, links unten und die 2, die ist in der Mitte und die 3, die ist rechts unten, trainiert das quasi die beiden Hirnhälften. Also einerseits die kreative Hirnhälfte, die, wenn ich es richtig weiß, die sogenannte rechte Gehirnhälfte, die eben gestalterisch Impulse empfängt und sendet. Und eben auch die linke Hirnhälfte, die eben einem sagt, dass die 2 nach der 1 kommt und die 3 nach der 2 kommt. Dass man eben beide Hirnhälften bemühen muss, aufgrund der verschiedenen Positionierungen und der Reihenfolge zu trainieren. Und das hat mir echt geholfen. Ich trainiere heute noch mit Touch the Number, wenn ich mal kurz Zeit habe. Das geht immer mal ganz schnell, wenn man im Stau steht, ich habe es auf dem Handy. Dann kann man sich selber immer von seiner Hirnleistung her fit halten, um eben auch im richtigen täglichen Leben oder im Berufsleben, im Job, eben immer geistig präsent zu sein. Kann ich jedem empfehlen. Macht Spaß.
Das klingt alles so positiv. Du hast im Gesundheitswesen ja so ziemlich alles kennengelernt, warst auch in der Psychiatrie.
Ja.
Weil man dich ja erstmal für geistig...
In der neurologischen Rehabilitätszentrum, im NRZ.
Was hast du dort erlebt?
Also, ich kann mich da auch nur an bestimmte Dinge erinnern. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Gruppe, das war die sogenannte Haushaltsgruppe. Und man soll dort als Patient die Dinge des täglichen Lebens im Haushalt eben lernen. Therapeutin, die quasi die Haushaltsgruppe gestaltet hat, die gab mir mal eine Kehrschaufel und einen Handfeger und sagte zu mir, und Sie fegen jetzt diesen Raum. Und jetzt war ich ja noch in meinem alten Leben verhaftet und dachte mir, ich fege doch nicht einen Raum. Und ich fege erst recht nicht mit einem Handfeger und einer Kehrschaufel den Raum. Und habe ihr deshalb einen Streich gespielt, ja, und habe halt gesagt, okay, also wenn die mich für blöd verkauft oder einschätzt, dann bin ich das jetzt mal. Und da habe ich die angeguckt und sage so, hier ist die Kehrschaufel, die essen Sie jetzt und beeilen Sie sich, denn dann kommt der Handfeger. Und das waren eher so, wo man im Nachgang vielleicht mit einem Schmunzeln drüber sich amüsieren kann. Vielleicht war es in Praxis auch ein bisschen anders und ich gebe das jetzt gerade nicht richtig wieder, aber ich erinnere mich eben so. Das waren Dinge, wo ich mir dachte, wo bin ich hier eigentlich? Oder eine andere Übung, da ging es darum, ich sollte eine Reise planen. Ja? Also ich sollte mit dem Zug von A nach B fahren, um dann in den Bus umzusteigen, um von B nach C zu fahren, um dann wiederum von C nach D ein Stück zu laufen und so weiter. Und also ich sollte eine Reiseplanung für mich machen. Und ich sagte dann nur der Therapeutin, ich mache keine Reiseplanung. Ich habe dafür Mitarbeiter, die machen mir das. Und da bin ich natürlich extrem überheblich und arrogant rübergekommen.
Ja, klar. Ja.
Und ich war ja auch mit einem kleinen Schaden noch zu Hause. Ja. Also ich sagte dann sogar einmal, sagte ich, und wenn das hier nicht bald klappt, dann kaufe ich diesen Laden und Sie sind der Erste, die ich entlasse. Das war halt, das waren halt Dinge, also das war noch der kranke Alex. Ja. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Also ich würde es auch nicht mehr denken. Aber damals war das so und ich habe damit natürlich auch viele Menschen schockiert. Und als ich dann auch noch den Zahlencode herausgefunden habe, wie man die Tür vom Flur geöffnet kriegt, da war ich natürlich dann total hip, dass ich quasi selber die Tür öffnen durfte. Das durfte kein Patient wissen, weil natürlich sind die Türen mit einem Zahlencode versehen, damit dann eben nicht geistig kranke Menschen, die eben orientierungslos sind, weil das sind viele orientierungslose Patienten, dass die dann den Weg nicht mehr zurückfinden. Und ich habe halt schon einiges getan, um mich eben aus dem NRZ selbst dann zu befreien. Und ich habe mich dann auch selber entlassen. Ich habe dann gesagt, ich bin zwar von meiner Mama betreut, weil meine Mutter hat quasi die Betreuung, Gott sei Dank, für mich übernommen. Ich habe also keinen Betreuer gestellt bekommen, sondern es war meine eigene Mutter. Aber wir haben das schon abgestimmt, dass ich tatsächlich den stationären Aufenthalt im NRZ in eine ambulante Therapie eben umgewandelt kriege, damit ich dann eben auch zu Hause wieder wohnen und schlafen kann. Und meine Mama ist auch für eine gewisse Zeit in mein Haus eingezogen, was du vorhin ansprachst, um eben wirklich für mich da zu sein. Und mein Vater hatte eine schwere Herz-OP zu der Zeit, die auch schief gelaufen ist. Es musste ihm das Brustbein entfernt werden. Also meine Mama, die hatte eine Doppelbaustelle, ihr großer Sohn und ihr Mann. Mhm. Und das muss eine extrem schwierige Zeit für meine Mutter gewesen sein. Und sie hat sich eben dafür entschieden, für beide da zu sein im Rahmen der Möglichkeit, aber eben auch bei mir in Leipzig zu wohnen, um mich eben zurück ins Leben zu begleiten. Und ich kann nur sagen, das ist großartig. Vielen Dank, meine Mama, dass du so für mich da warst.
Als wir uns so ein halbes Jahr danach wiedergesehen haben, habe ich mich gefragt, wenn jemand so einen Denkzettel bekommt für sein vorheriges Leben, ihm erst noch ein LKW auf den Kopf fallen muss, um vielleicht mal klar zu denken, warum hast du nicht dein ganzes Geld genommen und gesagt, so, scheiß auf die Arbeit, ich gucke mir jetzt mal die Welt an, ich mache jetzt mal was für mich, ich gebe mir jetzt mal eine Auszeit, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei. Du hättest dir es ja leisten können. Du hattest ja auch irgendwie Tagegeld oder was weiß ich noch von der Krankenversicherung.
Das stimmt. Hm. Weil ich meinen Beruf liebe, weil ich den Vertrieb liebe, weil ich es toll finde, wenn man zusammen mit einer Mannschaft um Ergebnisse und um Ziele kämpft. Und es ein enormer Antrieb für mich gewesen ist, wieder in meinen Job zurückkehren zu dürfen. Dass mir das so viel Kraft gegeben hat und auch so viel innere Kraft freigesetzt hat, dass das mit Sicherheit meinem Genesungsprozess extrem geholfen hat. Und ich bin meinem Arbeitgeber oder ich sage auch meinem Unternehmen total dankbar, dass die immer an mich geglaubt haben und dass selbst Vorstände von einem so wichtigen, großen Unternehmen, einem DAX-Unternehmen, mich zu Hause besucht haben und gefragt haben, wie es mir eben geht. Also ich kam mir nicht so vor, dass ich nur eine Nummer bin, irgendein Mitarbeiter, klar, leitender Angestellter, aber da gibt es ja auch viele bei unserem Unternehmen, sondern dass wirklich ein ernstzunehmendes, menschliches Interesse da gewesen ist, mich auf meinem Weg zurück ins Leben bei meinem Comeback zu unterstützen. Und ich glaube, das ist sehr bemerkenswert, verdient meinen großen Dank. Das hat mir sehr geholfen und auch die vielen Kollegen. Ich habe über 1000 Briefe, Nachrichten, Mails, SMS, WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo Menschen aus unserem Unternehmen einfach nur die Frage hatten, wie geht's Ihnen denn? Und das hat mir sehr viel Kraft, Energie und auch Zuversicht geschenkt, um eben den Weg zurück so gestalten zu können, wie ich ihn gestaltet habe. Und ich glaube, dass wenn ich eben nicht diesen Antrieb gehabt hätte, sondern sage, jetzt ist mein größtes Ziel, eine schöne Weltreise zu machen, dass ich nicht so schnell wieder gesund geworden wäre, wie ich es wurde. Mhm. Das war gerade ein schwieriger deutscher Satz.
Ja, aber ich habe ihn verstanden. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann hat man, oder habe ich jetzt das Gefühl, na ja, jetzt bist du ja wieder in dem gleichen Hamsterrad drin wie vorher. Was ist denn jetzt anders?
Anders ist, dass ich tatsächlich eingeschränkt bin. Anders ist, also ich erkläre das immer so, es gibt 10 Menschen, die müssen 40 Kilometer durch die Wüste wandern. Und ich habe halt noch einen 50-Kilo-Rucksack auf. Alle anderen laufen ohne Rucksack. Ich habe halt noch den Rucksack. Und jeder Schritt strengt dann natürlich mehr an. Oder man kann es auch anders erklären. Jedes Auto verbraucht 7, 8, 9 Liter Sprit. Mein Auto verbraucht 30 Liter Sprit. Das heißt, mein Tank ist schneller leer. Das bedeutet, ich muss haushalten mit meiner Energie jeden Tag. Und muss halt sehen, also nach 10 Stunden, 10, 11, 12 Stunden bin ich wirklich platt. Und deshalb bin ich sehr froh, viele hervorragende Führungskräfte an der Seite zu haben, die einerseits Verständnis haben, die aber andererseits auch mich unterstützen und eben auch Verantwortung übernehmen und dass ich auch verständnisvolle Chefs habe, die eben sagen, wir wissen, was passiert ist und wir erkennen an, was Herr Popovic quasi geleistet hat auf dem Weg seiner Rückkehr und wir haben dafür auch Verständnis. Und ich glaube, insbesondere in großen Wirtschaftsunternehmen und in der heutigen Zeit, wo oft Zahlen, Produktivitäten, Wachstumsraten und so weiter mehr zählen als wie geht's denn dem Menschen und was erfüllt denn der gerade und wie schläft denn der und was nimmt denn der mit in seinen Traum? Weil es ja auch so sein muss, dass eben Zahlen und Daten und Fakten für ein Wachstum eines Unternehmens eben wichtiger sein muss als jede Empfindlichkeit eines jeden Mitarbeiters. Dennoch, in dem Spagat, wie ich ihn erlebe, selten ist. Mhm. Und da bin ich ja eben echt dankbar, im richtigen Unternehmen zu arbeiten und eben auch die richtigen Chefs zu haben, die eben voller Verständnis und Empathie anerkennen, in welcher Lebenssituation ich quasi bin und wie ich eben die Rückkehr hinbekommen habe.
Hast du dich auch als Chef verändert?
Ich glaube schon. Also vor meinem Unfall gab es so verschiedene Schlagworte, die ich heute dämlich finde. Also ein Schlagwort war zum Beispiel, lieber tot als zweiter. Das habe ich sogar mal erzählt von der Bühne. Man muss sich mal überlegen, was das eigentlich heißt. Also wenn man mit einem halben Prozentpunkt einen schweren Unfall überleben darf und man vorher als gesunder Mensch krakeelt hat, lieber tot als zweiter, dann ist es einfach nur dumm. Das würde ich heute noch nicht mal mehr denken, geschweige denn sagen. Das hat mich verändert. Oder was dich nicht unmittelbar umbringt, das härtet dich ab. Auch ein totaler Schwachsinn. Also ich habe eine komplett neue Perspektive aufs Leben bekommen. Ich habe eine komplett neue Perspektive auf Schwächen bekommen, auf Defizite bekommen, die mich auch ein Stück weit verständnisvoller machen und vielleicht auch ein Stück weit milder machen. Vielleicht auch im eigenen Selbstanspruch, ja, dass ich mir selber Dinge jetzt eher verzeihe, als es vor meinem Unfall der Fall war, wo ich halt mich als Mr. Perfect verstanden habe und eben mit diesem perfektionistischen Anspruch mir selber nie Schwächen zugestanden habe. Das ist heute wirklich anders. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man vielleicht ein Stück mehr Feingeist und Einfühlungsvermögen seinem Gegenüber schenken kann. Weil dem geht es im Zweifel gerade viel schlechter als einem selbst. Und das habe ich vorher nie gesehen.
Und du hast, das hast du ja gleich am Anfang gesagt, geheiratet.
Ja.
Und dann auch noch deine Therapeutin oder die Frau, die du
die zuerst gesehen hast. Die Bereichsleiterin in der Klinik.
Als du wieder wach wurdest.
Genau. Mhm. Ja, also dass mir das mal passiert, hätte ich ja nie gedacht. Ja. Also, und jetzt ist es halt wunderbar. Ja. Also das, und das finde ich auch ziemlich verrückt, weil genau genommen kann man daraus ja einen herrlichen Kitschroman drehen. Ja. Also der leitende Angestellte fährt mit Vollgas durchs Leben und ist super erfolgreich und dann hat er einen Unfall und die Bereichsleiterin und er, die verlieben sich ineinander und am Tal des Lebens lernt er seine künftige Frau kennen. Also das ist ja Stoff für eine ganze Menge Schmalz, den man so ausgerungen kriegt aus der Geschichte. Aber sie ist wahr, in der Tat. Also mich hat wirklich extrem beeindruckt, dass sie eine der wenigen in der Klinik gewesen ist, die verstanden hat, dass ich nicht bescheuert bin. Die verstanden hat, dass ich halt ein bisschen anders bin und dass ich halt mit einer anderen Prägung in den Unfall gerast bin. Aber die sich eben auch die Zeit und die Empathie genommen hat, um eben hinter die Kulissen zu schauen und hinter das Hören und Sagen zu schauen. Ja? Weil mich haben auch einige Leute besucht, bin ich sehr froh, und die haben halt auch viel über mich erzählt. Ja? Also Vorsicht, der ist halt wirklich einer, der durchs Leben rast und der oberflächlich ist und der sehr viel dem Erfolg unterordnet. Also die nicht besonders gut und warmherzig über mich gesprochen haben, die trotzdem gesagt haben, feiner Kerl, aber der ist halt speziell. Hm. Und sie hat sich halt dem Speziellen doch interessanterweise angenommen und hat eben hinter die Kulissen geschaut, ist mit mir spazieren gegangen, wir haben uns viel unterhalten. Und dann war das auf einmal so, dass das Leben gesagt hat, ihr seid's füreinander. Das ist toll.
Ja. Hm. So, und gibt's Pläne? Machst du überhaupt Pläne?
Ja, es gibt Pläne, nämlich Plan ist tatsächlich, viel für die Familie zu tun und tatsächlich auch in vollen Zügen zu wertschätzen, wie es ist, geliebt zu werden und wie es ist, von einem kleinen Mädchen früh geweckt zu werden, was die Augen aufklappt und guckt, ob man noch schläft. Und eben einen Hund jetzt zu haben und eine Katze zu haben und eben mit dem Hund auch jeden Abend Gassi zu gehen. Das sind Dinge, die, also nur eine kurze Geschichte, ja. Ein befreundeter Kollege, der besuchte mich zu Hause und meine jetzige Frau war auch da und weil sie schon teilweise bei mir wohnte und auf einmal rannte eine Katze, sie heißt Tapsi, Tapsi rannte in mein Haus. Und er wusste das nicht, dass ich eine Katze habe. Und er hätte sich auch nie vorstellen können, dass ich jemals mit einer Katze irgendwie unter einem Dach lebe. Und da rannte eine Katze ins Haus und er war ganz erschrocken und sagte nur, Alex, Alex, bei der ist gerade eine Katze reingerannt. Und da sage ich, wie sah sie aus? Naja, die war weiß und hatte schwarze Flecken. Und da sage ich, das ist Tapsi, die wohnt hier. Und da sagt er, wer wohnt hier? Und da sage ich, Tapsi wohnt hier. Und als dann auch noch Albi eingezogen ist, der Hund, dann war natürlich alles verrückt, aber halt verrückt schön. Und das Ziel und der Plan ist halt wirklich, dieses verrückt schöne Familiengeflecht zu genießen und eben so lang wie möglich so aufrechtzuerhalten, wie es eben ist. Beruflich gibt es natürlich auch Pläne. Leider Gottes ist der Vertriebserfolg meiner Einheit momentan nicht so gegeben, wie ich mir das selber wünsche und wie das sich meine Führungskräfte wünschen, wie wir alle uns das wünschen. Und da ist natürlich Ziel, dass wir unsere aktuelle Situation im Neugeschäft, und es geht im Vertrieb halt viel um das Thema, das eben zu verbessern und tatsächlich wirklich vorwärts zu kommen und eben ein Stück weit Rückstand wieder wettzumachen. Und von daher wird es beruflich immer so sein, da gibt es jedes Jahr Ziele. Und es geht immer darum, dieses Ziel zu erreichen und darum zu kämpfen und das Meistmögliche, Bestmögliche zu geben, um eben dieses Ziel zu erfüllen. Und wenn es halt nicht klappt mit dem Erfüllen, wenigstens so nah wie möglich ranzukommen.
Ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Vor allen Dingen privat. Und schön, dass du dich bei uns heute hier geöffnet hast.
Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank. Und die Kekse sind lecker. Ich habe die vorhin getestet. Ich esse jetzt wieder
einen. Die können wir jetzt auch
essen. Vielen Dank. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal bei Kaffee Plus. Ha ha.